Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dem lieben...
Der Lukas ist auch wieder da. Hallöchen zusammen.
Schön, dich zu sehen, Lukas.
Yes, schön, dich zu sehen, Samuel. Leben zwei
Welten, keiner wirklich kann. Wir wollen heute über ein Thema reden, oder beziehungsweise über ein Gefühl reden, was wir in unserer Aufzählung oder in unserer Gefühlsserie noch nicht hatten. Wir hatten bis jetzt sehr viel positive Gefühle. Heute geht es um das Thema Angst oder um das Gefühl Angst. Ich habe ja den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr davon geprägt ist. Vielleicht sogar heute 2026 mehr als je zuvor. Warum denke ich das? Weil irgendwie, wenn ich in die Tagesthemen gucke, ich sehe, okay, ganz viel wird mit diesem Thema Angst gearbeitet. Wenn ich mit Menschen rede, merke ich so, oh, Angst vor der Zukunft, Angst, dass es wirtschaftlich nicht mehr passt. Angst zu versagen, Angst vor Krieg, Angst vor Krankheit, Angst vor allem Möglichen. Und Angst ist ja auch ein guter Verkäufer, habe ich mal gelesen und gehört. Und das begegnet mir auch ab und zu mal wieder, dass tatsächlich auch das ein oder andere Produkt auch mit Angst verkauft wird. Und da würde ich gerne heute mal mit dir drüber reden, über dieses Gefühl Angst. Was es ist, was es vielleicht mit dir macht, mit mir macht. Und das Allerwichtigste, was wir dagegen setzen können. Wo wir sagen können, okay, wir haben dieses Gefühl, aber was können wir damit jetzt machen?
Ja, finde ich ein total wertvolles Thema. Wir hatten ja schon mal ein bisschen über Bühnenangst und sowas gesprochen, da schon zuhauf. Aber wir können es ja mal wirklich verallgemeinern, weil jeder Mensch kennt ja das Gefühl Angst. Nur wir sprechen da so ungern drüber, weil das Gefühl so mächtig ist. Und du hast schon angesprochen, also dein Gefühl ist, dass wir eher in einer so angstbesetzten Gesellschaft leben. Du hast jetzt auch so ein bisschen mit Nachrichten oder so weiter beschrieben. Und ja, ich kenne das auch, dieses Gefühl. Das hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen zugenommen in den letzten Jahren, weil man irgendwie immer nur am Nachrichten am Checken ist und jedes Mal, jeder kennt es ja, wenn man die Nachrichten aufmacht, ich will es am liebsten sofort wieder schließen, weil ich denke mir so, wo führt das alles hin? Und du hast es aber auch schon entscheidend angesprochen, du hast gerade gemeint, so dass Angst ja auch irgendwas verkaufen kann in dem Sinne. Mhm. Ich würde das so weit zuspitzen, dass ich sage, naja, Angst kann halt auch einfach gut kontrollieren. Mhm. Also ich glaube, Angst ist insofern ein Mittel der Wahl, wenn man Menschen irgendwie klein halten will und kontrollieren will. Und das meine ich jetzt nicht im verschwörungstheoretischen Sinne, dass man jetzt die Mächtigen wollen uns hier alle klein halten und schüren Angst ohne Ende. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Automatismus teilweise ist und sich auch hochschaukelt, wenn man sich die mediale Landschaft anschaut, weil Angstschlagzeilen klicken viel besser als irgendwelche tollen, positiven Wahrheitsdinger. Also Angst verbreitet sich auch viel, viel schneller als irgendwie was Schönes oder Wahrhaftiges. Ja? Ja, und deshalb, glaube ich, ist der Eindruck erklärbar, woher der kommt.
Lass mal das konkret machen. Mhm. Denk mal jetzt an die letzte Woche. Also wir kommen jetzt gerade aus Ostern raus. So. Ja. Wir nehmen quasi den Dienstag nach Ostern nehmen wir gerade auf. Mhm. Die letzte Woche. Mhm. Jetzt überrasche ich dich mal. Aber gibt es was in der letzten Woche, wo du sagst, da war ein Moment, da hatte ich richtig Angst?
Richtig Angst nicht, aber ich war letzte Woche so ziemlich down, einfach im Sinne von, ich war einfach körperlich sehr erschöpft. Also ich hab dann, ne, wenn ich Pause mache und viel durchgeballert habe, irgendwann holt der Körper sich seine Pause und dann kann ich auch nichts dagegen tun. Dann muss ich Pause machen, lieg im Bett 2 Tage und muss echt schlafen und dann ist aber alles immer irgendwie so ziemlich grau bis dunkel bei mir. Also denke ich mir alles macht keinen Sinn und ich schaffe die Arbeit nicht mehr und wo kommt das Geld über? Also da kommt plötzlich alles zusammen. Das Ding ist aber, ich habe diese Zustände schon sehr oft gehabt in meinem Leben und mittlerweile ist es eher so, dass ich es schaffe, sie gut auszuhalten, ohne dass die Vollkatastrophe halluziniert wird.
Da würde ich dann gerne mit dir noch drauf kommen, wir das schaffen, das auszuhalten. Das ist ja schon eine halbe Antwort, aber genau, wie halten wir es aus? Okay, also lass uns noch
aber das war so ein bleiben. Thema letzte Woche. Aber ich weiß nicht, was war, gab es was bei dir?
Also ich würde eher sagen Schreck. Und Schreck ist aber nicht gleich Angst. Mhm. Da ist eher nochmal die Frage, was ist Angst eigentlich? Können wir ja gleich noch bequatschen. Mhm. Also
das hatten wir schon mal im Podcast besprochen, mit diesem Säbelzahntiger. Die Unterscheidung zwischen Panik, Angst und das muss man nicht nochmal wiederholen. Das könnt ihr in unserem Podcast holen.
Ja, perfekt. Genau, schauen wir zurück. Da hatte ich eher so Panikmomente. Mhm. Mhm. Okay. Halt so ein Moment, wenn dein Kind sich mal verschluckt. Ne, da ist so was ist jetzt los? Oder die kurz vorm Runterfallen ist. Einmal,
habe ich so irgendwo hin gesetzt, die ist jetzt schon langsam so halbwegs stabil und so. Und dann unsere große Tochter hat die Kleine genommen und die kippte die so nach vorn. Und ich bin hingehechtet, weil ich sah sie schon ding, wie so runter fiel. Und ich wollte nicht, dass sie mit dem Kopf voll auf den Boden knallt. Und bin dann so, naja, ich kann es jetzt ja ruhig schon machen, als es war. Aber ich bin auf jeden Fall hingeeilt und habe meine Hand noch dazwischen gekriegt. Ja, das sind so kleine Schreckmomente. Aber so existenzielle Angstmomente hatte ich, würde ich sagen, seit Corona nicht mehr. Mhm. Da schon, so wirklich so, was du gerade gesagt hast, diese großen Fragen oder auch große Kreise, dieses existenzielle, dieses Gefühl, ich beschreibe es immer ein bisschen so, ne, wenn sich das irgendwie zuschnürt und du denkst, okay, ich sehe gerade keine so Lösungsoption mehr. Das war, hatte ich nicht so oft, aber so während Corona ein paar Mal. Mhm.
Also es gibt ja den tollen Spruch, ich weiß gar nicht, ob das ein Spruch ist, aber zumindest eine Lehre, dass die besagt, dass alle Angst, die wir besitzen, also Angst vor Verlust, Angst vor existenziellen Themen, Angst vor, keine Ahnung, setzt jetzt irgendwas Privilegiertes ein, Angst vor ist im Grunde genommen, die gipfelt in der Angst vor dem Tod. Das ist so ein Quiz, das ist quasi so, weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, gibt es diese ganzen anderen Ängste. Und die Idee dahinter ist zu verstehen, wenn du verstehst und erlebt hast, dass der Tod nicht das Ende ist, also dass quasi du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod, lösen sich im Grunde genommen auch viele andere Ängste in deinem Leben auf. Mhm. Weil das Ego hat immer sofort lauert, das Ego geht durchs Leben und hat jedes Mal das Gefühl, hinter der nächsten Ecke lauert der Tod. Hinter der nächsten Ecke, da kommt irgendwas. Und diese permanente Angespanntheit, diese permanente Nervensystemanspannung erschafft ja wieder ein neues Leiden. Also Angst ist im Grunde genommen nichts anderes als Leiden und Schmerz, was wir im Leben auch immer wieder erzeugen.
Ich würde gerne eine Frage, als du es gesagt hast, Angst vor dem Tod. Es gibt ja auch so kleine Tode. Es gibt ja jetzt nicht nur den, glaube zumindest, dass du es das sagen wolltest, erstmal so diesen physischen Tod, also wir sterben quasi, ne?
Genau.
Meinst du das damit? Ja.
Auch.
Aber ja. Es gibt ja aber auch so soziale Tode. Mhm. Also zum Beispiel konkret, ich verliere meinen Job und ich kann nicht mehr in diesem gesellschaftlichen Umkreis, wo ich unterwegs bin, mit dabei sein. Ich habe quasi einen sozialen Abstieg, ein sozialer Tod zum Beispiel. Oder ein kultureller Tod, dass du quasi in der Kultur da nicht mehr dabei bist. Oder als Musiker quasi, du hast nicht mehr den Kreis, wo du unterwegs bist, du bist nicht mehr so erfolgreich, wie auch immer, und hast quasi auch einen Abstieg. Solche Tode gibt es ja auch.
Genau.
Würdest du das damit reinzählen?
Das sind sogenannte Ego-Tode, würde ich sagen. Also, darüber haben wir auch nämlich auch schon mal gesprochen. Ja. Der Mensch, der identifiziert sich ja immer mit unterschiedlichen Dingen in seinem Leben, und wenn die plötzlich wegfallen, / die sterben, dann ist die Frage, was bleibt eigentlich übrig? Wer bin ich eigentlich in Wahrheit? Ne? Also, wenn alle Dinge wegfallen, soziale Komponente, der Beruf fällt weg, die Familie fällt weg. Also, schlichtweg, dein physischer Tod macht ja offenbar, was du in Wirklichkeit bist und was du nicht bist. Und wenn du, und das ist eben alles das, dass wir uns damit identifizieren, das ist mein Beruf, das ist meine Familie, das ist meine Leidenschaft, so bin ich halt, so bin ich so. Und wenn das anfängt wegzufallen, ist die spannende Frage, wer bin ich denn noch? Und das Ego, das hat eigentlich Angst vor dem Tod, weil das Ego, das wir haben, was jeder Mensch hat, sich an irgendwelche Dinge klammert und es verteidigen muss ohne Ende. Und wenn das wegfällt, also das Ego will ja nicht sterben, es will auch existieren, will auch leben. Aber wenn du erkennst, dass du ja eben nicht dein Ego bist, sondern in diesem Leben schon stirbst. Also die Mystiker sagen, stirb, bevor du stirbst, damit du nicht mehr sterben musst. Das finde ich total gigantisch. Also lass das Ego sterben, bevor du physisch stirbst, weil dann weißt du nämlich, dass es gar keinen Tod mehr gibt. Und da ist was sehr, sehr Wahres dran.
Ja. Schön, wie du es wieder auf eine richtig schön tiefe Ebene direkt geholt hast, nach dem erstmal oberflächlichen Einstieg, was man so sieht. Was ich daran spannend finde, dass es ja trotzdem ein Ideal ist, was du beschreibst. Also mal angenommen und an meiner Lebenspraxis geprüft, ich glaube, ich habe eine Hoffnung als Gegenspieler der Angst, eine Hoffnung über den Tod hinaus zum Beispiel. Ne? Eine Hoffnung, dass dass ich keine Angst haben muss, dass der Tod das komplette Ende ist, sondern dass es für mich, meine Existenz quasi weitergeht. Das ist eine Wahrheit, die ich für mich akzeptiert habe, oder eine Sicherheit, ne, die mein Leben prägt, mich bestimmt, mich auch ausrichtet. Trotzdem gibt es ja immer wieder auch Angst in meinem Alltag. Mhm. Ich würde ja nicht sagen, dass bloß weil ich das eine durchdacht und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation auch erlebt habe, diese Hoffnung,
ja,
dass das immer präsent ist.
Ja, verstehe ich. Habe ich auch. Also das, was ich jetzt hier so philosophisch erzählt habe oder spirituell, ist natürlich eine tägliche Übung. Also ja, ich habe ja auch Angst vor verschiedensten Dingen. Mhm. Es ist wirklich so. Ist ja da. Es ist ja auch präsent. Und es ist leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, dass diese tägliche Übung, ne, und dieses Vergegenwärtigen, woran man glaubt und dass es eben nicht das Ende ist und so weiter, das holt einen vielleicht so ein bisschen auch wieder zurück in die Realität. Aber ich sag dir mal, was ein Punkt ist. Sobald du Familie hast, sobald du irgendwie ein Kind hast, hast du auch diese Ängste so. Also die gehen nicht einfach weg. Weil das Ding ist, ich habe Angst davor, dass ich frühzeitig aus diesem Leben scheide. Das ist meine Angst. Ich habe keine Angst davor zu gehen. Das ist nicht das Problem. Ich habe Sorge davor, was ich zurücklasse. Mhm. Und das ist noch ein kleines Kind, so, das noch nicht in der Lage ist, selbst zu überleben in dieser Welt. So, ja, und ich lasse eine Frau zurück. Mhm. Das ist das, was mir weh tut. Das ist das, was mir Angst macht. Wenn ich die nicht hätte, sondern nur so mein hier so Chili-Milli-Solo-Leben lebe, dann wäre mir das auch relativ egal tatsächlich so.
Grüße auch gehen raus an alle Solo-Lebende von Lukas. Du, ich den Gedanken kann ich 100% unterstützen, dass ich auch manche Dinge vorsichtiger mache und sage, ja, ich habe halt Verantwortung für Kinder und für eine Frau. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, das, ne? Unter uns hört ja keiner zu. So ein Gedanke quasi, wenn wir ziehen ja um in ein Haus, ne, das habe ich ja erzählt. Mhm. Und das ist für mich eine Sicherheit, dass ich weiß, dort ist ein Haus und das ist auch ein Umfeld, wo die safe sind. Ne? Das ist auch so wirtschaftlich gesehen so alles, dass die da sein dürfen und können. Mhm. Das ist für mich einfach eine krasse Sicherheit und richtig schön zu wissen, dass wenn mal was ist, ne, mit mir, dass sie dort trotzdem einen Ort haben, wo sie sein können und aufwachsen können. Mhm. Ja, das nimmt mir ein bisschen Angst. Deswegen freue ich mich auch,
spannend.
Freue mich darauf, dass wir bald in dieses Haus ziehen.
Ich würde sagen, dass 90% an Angst, die wir erfahren, ist einfach eine Gedankenspirale, aus der wir nicht rauskommen. Also unser Verstand ist ja permanent am Denken. Was ist wenn? Und stell dir das mal vor. Und Worst-Case-Szenario. Da gibt es Menschen, die sind krasser drin, die anderen nicht. Manche lassen sich da richtig reinziehen. Ich gehöre auch eher zur Kategorie, vor allen Dingen früher, ich lasse mich da richtig reinziehen und komme da nicht mehr raus. Und der Verstand, und das meint er nicht böse, sondern der Verstand ist auch ein Überlebensinstrument und malt deshalb Worst-Case-Szenarien aus, damit wir bestmöglichst vorbereitet sind, um weiter leben zu können. Also Stichwort Steinzeit, ne, Mammut erledigen, Säbelzahntiger, alle Szenarien durchspielen, damit wir bloß überleben.
Aber wie gut ist es doch? Ich würde auch sagen, du kannst dich hier verschieden entscheiden. Ich würde auch sagen, dass ich war schon mit meiner Frau da Diskussionen darüber, ich mache ganz viele solche Szenarien. Ne? Also ganz oft durchdenke ich, auch vor Gesprächen zum Beispiel, die wichtig sind oder wo ich weiß, es könnte ein Gespräch sein, was emotional wird oder was schwer herausfordernd wird, dann gehe ich verschiedene Szenarien durch und durchdenke natürlich auch die negativste. Ja. Und das mache ich bei vielen Sachen so. Und ich würde halt sagen, das gibt mir zum Beispiel Sicherheit, weil es mir in dieser Situation dann Handlungsoptionen, die ich vorher schon mir überlegt habe, gibt, wie ich dann entscheiden kann. Mhm. Und dann gibt es aber andere Menschen, so, du hast gesagt, du gehörst eher zu denen, die sagen, ich durchdenke das auch, aber ich komme da irgendwie nicht raus aus, also es ist eher etwas Negatives, weil für mich ist es gar nichts Negatives. Für mich ist es eher etwas Vorbereitendes, Neutrales. Mhm. Das würde mich interessieren, warum das für dich was ist, wo du sagst, da komme ich manchmal so rein und nicht mehr raus in diesen Strudel, weil das kenne ich nicht.
Kann ich dir sagen. Also unser Verstand, wenn wir Gedanken denken, dann hat er dazu auch immer Emotionen parat, die in unserem Körper abspielen. Also du hast ja Erinnerungen in deinem Kopf, die du wieder denken kannst, die du erlebt hast. Und zu dieser Erinnerung, die du hast, hat der Körper auch eingespeicherte Emotionen zu dieser Erinnerung. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich sag mal ein kleines Beispiel, angenommen, du erinnerst dich an einen Streit, den du mal hattest auf dem Schulhof in der 6. Klasse. Okay, so ein random Beispiel einfach. Dann wirst du, wenn du deinen Körper beobachtest und dieses im Verstand nochmal durchgehst, wirst du merken, wie dein Körper sich anspannt. Du wirst vielleicht merken, dass dein Puls sich erhöht. Du wirst merken, dass vielleicht deine Fäuste ein bisschen geballt sind. Also du merkst Anspannung. Das heißt, der Körper, der Verstand kann nicht wirklich unterscheiden zwischen dem, was ist jetzt gerade real wirklich vor mir oder was läuft gerade als Film in meinem Kopf ab. Und wenn du dich halt hinsetzt und dir dieses Szenario erdenkst, dann ist es wie, als würdest du jetzt gerade diese Situation nochmal erleben und der Körper bereitet sich eben auf diesen Angriffsstreitakt vor. Wie als wäre das jetzt gerade real.
Mhm. Ja,
genau so. Und genauso ist es halt eben, wenn du ein sehr hochemotionaler Mensch bist wie ich, also ich bin hochsensibel. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Szenario denke, das ein Worst-Case-Szenario ist, spüre ich im ganzen Körper diese Emotionen. Und Emotion ist ein so machtvolles Werkzeug, dass die Emotion Besitz von dir ergreifen kann. Und wenn du dann zu dieser Emotion wirst, triggert das wiederum dein Verstand an, über diese Situation nachzudenken. Das wiederum triggert deine Emotionen an. Das wiederum dein Verstand. Das wiederum dein. Also, das ist ein Kreislauf, ein Teufelskreis, wenn man so will, aus dem dann man nicht so einfach wieder rauskommt. Und jetzt gibt es den Lösungsansatz dazu, ist, das ist für hochsensible Menschen echt schwierig, da rauszukommen, weil sie sehr schnell zur Emotion werden. Die spüren im Körper diese Emotion und werden plötzlich diese Emotion. Und
die da würde ich, kann ich nochmal einhaken?
Ja, ja.
Ich also folge dir bis zu dem Punkt, wo es dann zur Spirale wird. Bis dahin kann ich dir voll folgen, weil das erlebe ich auch genauso. Ne? Du bist in der Situation, durchdenkst was, denkst, oh, okay, krass, Körper verändert sich, hat manchmal auch Puls. Ich kenne es auch im Positiven zum Beispiel, wenn ich mir Auftrittssituationen quasi vorstelle.
Ja.
Ne? Stell dir vor, du spielst irgendwie auf einer Arena vor 10.000 Leuten, oh, da kommt Puls, geil.
So, ja.
Kenne ich genauso.
Das bewertest du aber als etwas Positives, nehme ich an.
Das ja.
Guck, und da ist auch schon der Unterschied. Ich nämlich, die Emotionen, die da hochkommen, wenn ich an Bühne denke, ist eben nicht so gut besetzt bei mir. Und das ist ja auch eine Interpretation dessen.
Genau, das verstehe ich voll. Aber zum Beispiel auch Thema Tod. Ne? Okay, morgen werde ich vom Trecker überfahren. So. Ja, keine Ahnung. Das ist halt was nicht so schönes. So, und dann denke ich mich da auch rein. Und vor allem, ich nehme die Perspektive meiner Kinder zum Beispiel ein. Denke, oh, Kind ist schlimm. Das ist negativ. Also, da fühle ich mich traurig oder so. Aber dann ist auch gut. Und ich, also, du hast gerade den Begriff genannt, das fand ich sehr interessant. Du wirst zur Emotion. Du hast auch schon mal davon gesprochen, dass die Emotion wie eine Welle kommt und dich übermannt. Da muss ich sagen, da fehlt mir die Erfahrung. Das erlebe ich nicht so. Also, lass uns gern noch kurz da bleiben und zu so sagen, okay, was? Weil ich glaube, da fühlen sich auch viele verstanden. Wenn du das so berichtest, weil und es gibt vielleicht auch einige, die es nicht checken, die jetzt checken, es gibt Menschen, die erleben das so.
Ja, also das Stichwort ist dazu Resilienz. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus stressresilienter als andere. Und diese Resilienz bezieht sich natürlich auch auf Emotionen, weil Emotionen ist auch eine Stressregulation, eine Stressreaktion im Körper. Also wenn du Angst fühlst oder Frust oder sowas, ne, oder Wut, dann ist das wie Stress für den Körper. So, und andere, und die einen, die nehmen das intensiver wahr und die anderen nicht. Die einen können damit viel besser umgehen und es schneller regulieren als die anderen. Das ist teilweise erziehungsbedingt, aber eben auch teilweise ist es Teil deiner DNA. Also gibt es unterschiedlichste Begründungen für, warum die einen besonders gut mit Stress und die anderen besonders wenig gut mit Stress umgehen können. Und eben genauso mit der Emotion. Und ich sag dir halt so, wie es ist. Ich habe es nicht gelernt, wie es geht, meine Emotionen zu regulieren. Ich musste das als Erwachsener lernen. Und ich habe auch eine relativ niedrige Stressresistenz. Das heißt, da trifft dann eine gewaltige Emotion auf Nichtregulierung und wenig Resilienz und dann ist klar, dass die Emotion, ich habe dann keine Tools, keine Werkzeuge, um selber Herr der Lage zu werden, sondern dann wird eben die Emotion und der Verstand Herr über mich. Und das ist dann ein Problem.
Und wie kommst du dann da raus?
Ich habe ein Werkzeug kennengelernt, um da rauszukommen, erst seit letztem Jahr, nämlich meine Gedanken zu beobachten und mich davon zu deidentifizieren, also mich nicht damit zu identifizieren. Und das ist ja das war für mich ja der absolute Game Changer, als ich gemerkt habe, ich muss ja gar nicht meine Emotion werden. Diese Emotion, dieses Wissen hat mir einfach gefehlt. Ich dachte, wenn eine Emotion kommt, ah, hier bin ich hier einfach ausgeliefert. Mhm. Aber dass mir jemand erklärt hat, Lukas, du bist nicht deine Emotion und du bist auch nicht deine Gedanken, hat erstmal dazu geführt, dass ich denke, ah, echt? Ich darf davon Abstand nehmen, ich darf das betrachten, ich muss gar nicht das werden, hat mir Kraft gegeben, eben nicht zu dieser Emotion zu werden und selber Herr über diese Dinge zu werden. Und das seitdem ist es auch eine Übung, eine ständige Übung. Ich merke so schnell, wie ich wieder zur Emotion werde und wie ich zu dem Gedanken werde. Und da wieder rauszukommen, ist für mich ein permanentes Üben. Ein tägliches Üben. Auch ein stündliches, ein minütliches Üben.
Ja,
bin ganz schnell wieder unbewusst geworden.
Das finde ich sehr krass, weil wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das, was ich eingangs gesagt habe. Mhm. Ich kann ja immer nur von dem ausgehen, oder ich gehe von deinen Erfahrungen aus, aber in der Regel gehe ich ja von dem aus, wie ich was erlebe. Mhm. So, ne? Ich schaue Tagesschau,
ja.
Ich persönlich. Ich schaue dort 15 Minuten Mord und Totschlag, sag ich mal, mhm. und halt irgendwie, wie das Wetter ist und wie Bayern München gespielt hat. Mhm. Das sehe ich, vielleicht rege ich mich kurz drüber auf, warum das so ist, diese 90-10-Verteilung. Mir gehen ein paar Sachen nach, aber ich würde nicht sagen, dass ich existenziell danach dann Angst habe. Mhm. Wenn ich das jetzt aber höre, wie du das erlebst, würde ich sagen, dann machen mit dir so 15 Minuten Tagesschau was ganz anderes wie mit mir. Ist es so?
Ja, durchaus. Also bei Tagesschau erlebe ich das jetzt auch nicht so krass, aber ich gucke keine Nachrichten. Also ich gehe ganz bewusst zweimal in der Woche in so eine Tagesschau-App rein und dann lese ich mir einfach mal die Headlines durch. Das, was mich interessiert, klicke ich an. Ja. Und ansonsten bin ich wieder raus. Es sei denn, es passieren so große Dinger wie jetzt mit USA und Iran, dann kriege ich es natürlich sofort mit und dann checke ich das auch mal.
Ja.
Aber ich sag mal, das mit Iran, USA, als das losging, weiß ich noch ganz genau, war ich auf dem Weg nach Borkum, saß ich auf der Inselfähre und ich habe auf der Fähre da diese Nachricht gecheckt. Mhm. Und das war nicht geil. Also dann habe ich so plötzlich gemerkt, shit, so okay. Und dann fühlte ich mich auch unwohl, habe darüber nachgedacht, noch mehr Nachrichten gecheckt. Also plötzlich ging eben diese Gedankenspirale los. Und das habe ich schon gemerkt, okay, das ist intensiver. Und da merke ich dann schon, das tut mir nicht gut. Das tut mir einfach auch nicht gut dann.
Ja,
ne?
Ja und es ich würde sagen, sowohl dir als auch mir tut es nicht gut. Und ich habe schon bin seit Jahren mit Konzerten, genau bei einem Song mit diesem Take unterwegs, zu einem Song das Gute sehen. Und jetzt hole ich es mal wieder ein bisschen auf die quasi Anfangsebene rein, dass dieses zum Teil Angst auch schüren, was den wirtschaftlichen oder indirekt wirtschaftlichen oder direkten Aufmerksamkeitszweck hat, dass das etwas ist, wo ich meiner Meinung nach denke, dafür sind öffentlich-rechtliche Medien, das ist nicht deren Job. Und es prägt ja den öffentlichen Diskurs. Vielleicht ist in unserer Generation das nicht mehr so, aber die darüber, die Generation über uns, die spricht schon über diese Themen, die da gesetzt werden. Mhm. Und da möchte ich jemand sein, der sagt, okay, ich möchte Themen setzen, wo ich sage, darüber möchte ich, dass man spricht. Und das sollten neutrale oder tendenziell positive Themen sein.
Ja, ich weiß, Samuel, so ein klassisches Beispiel für dich ist ja, ich will das mit dir das Gute sehen, ne? Gibt ja einen Song von dir.
Ja, genau.
Genau. Und das Ding ist halt, das wird halt nicht geklickt. Nicht so, wie wenn du jetzt einen komplett krassen Depri-Song über...
Ich will mit dir das Schlechte sehen.
Ich will mit dir das Schlechte sehen. Und dann zählst du das alles auf. So, und dann geht's rein. Also richtig, ne? Das ist einfach so. Es ist ja auch einfach... Es ist leider so. Ich habe jetzt keine Zahl, aber ich würde vermuten, dass sich eine schlechte Nachricht um das 10-fache schneller verbreitet als eine gute. Das würde ich jetzt einfach mal so als Zahl reinhauen. So rein gefühlsmäßig. Und ich glaube, so ist es auch mit der Message, die man vertritt. So, und dann, und deswegen, wenn wir jetzt beim Evangelium sind, bei Jesus Christus oder so, da ist es genau das Gleiche. Die Leute wollen das gar nicht hören. Die wollen das gar nicht, die fühlen sich davon, das wollen die gar nicht hören. Und es ist so, wenn die mit Wahrheit unterwegs sind, die Leute wollen die Wahrheit einfach nicht hören.
Nee, aber denkst du, es ist auch zu schön, um wahr zu sein?
Nö.
Wenn du dich, ich würde nur mein Argument erklären. Nö, sehe ich nicht so.
Nö.
Hat er nicht recht.
Nö. Sag, ja, sorry.
Meine Erfahrung? Wenn ich Leute damit konfrontiere, mit etwas Positivem, wie zum Beispiel jetzt so, es gibt Hoffnung für dich nach dem Tod, dann ist es sowas Ungewohntes zwischen diesen ganzen negativen Nachrichten. Oder ich hatte letztens auch, war richtig lustig, war ich mit einer Person im Gespräch und die wollte von mir bestätigt werden, wie schlimm alles ist. Ne? Mhm. So, die hat mir erzählt, was alles schlimm. Und ich habe die einfach immer ins Leere laufen lassen. So habe ich gesagt, nö, ja, sehe ich nicht so, kann man auch so sehen. Und ne, da hat jemand ganz klare Feindbilder aufgemacht. Und ich habe das versucht, alles wirklich so ins Leere. Und ich habe gemerkt, wie das diese Person so richtig genervt hat und so richtig getriggert hat, dass man jetzt, weil dieses Negative und diese Nachrichten, das ist auch immer sehr, sehr einfach, finde ich, zu sagen, okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und ich glaube, so, nochmal zurück zum Evangelium, dass wenn du dann so eine Botschaft bringst, die diametral anderes ist, ne, die wirklich etwas ist, die dich aus deinem allgemeinen Trott außen rausholt, das können Leute gar nicht hören, weil sie auf diesem Ohr gar nicht, weil sie taub sind. Meiner Meinung nach. Hm. Und warum sagst du, denkst du das nicht?
Ja, ich glaube, ich wollte es ein bisschen zurücknehmen oder relativieren zumindest, was ich gesagt habe, die Leute wollen es nicht hören. Ich glaube tatsächlich, es hat was mit Empfänglichkeit zu tun, ob du dafür empfänglich bist oder nicht. Ja. Also ich glaube, dass Jesus sagt ja, er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern er ist gekommen für die Kranken. Damit meint er nicht, dass es gesunde Menschen gäbe, sondern er meint damit, dass diejenigen, die wissen oder erkennen, dass sie krank sind und einen Arzt brauchen oder Heilung brauchen, da kann das Evangelium wirken. Mhm. Wenn jemand hingeht und sagt, nö, ich brauche gar keine Heilung, ich brauche gar keine Rettung, für den wird das Evangelium ein Rätsel bleiben. Mhm. Für denjenigen aber, der weiß, dass er Hilfe braucht, dass er Licht, dass er Freiheit, dass er Liebe braucht, für den ist das Evangelium ein Geschenk. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube, es geht tatsächlich einfach darum, die Lebenssituationen von Menschen sind so unterschiedlich, die Herzenshaltungen der Menschen sind so unterschiedlich, dass das Evangelium auf die einen trifft, die haben einfach verstockte Herzen, blinde Augen, taube Ohren. Und die anderen, da trifft es eben auf einen Boden, der dann Frucht oder wo der Samenkorn dann aufgehen kann. Mhm. Das ist wie das Gleichnis vom Sämann. Mhm. Aber zum Thema Angst nochmal. Mhm. Ich hatte ja, ich will jetzt nicht nochmal über Bühnenangst reden, haben wir schon oft gemacht, aber ich habe trotzdem, Samuel, von vor einer Woche oder so, habe ich nochmal gebetet, wo wir jetzt beim Glauben sind, und ich habe wieder gebetet, Herr, warum nimmst du mir meine beschissene Bühnenangst nicht weg? Mhm. Was soll denn der Mist? Ich bin doch eigentlich ready und ich hätte auch Bock da drauf. Mhm. Und jetzt mache ich doch auch schon christliche Musik, also jetzt kannst du doch mal, also erstmal, dass ich es besser weiß und ich sag Gott, was er zu tun hat.
Das, genau, ist super. Und du brauchst ein Tool, damit alles funktioniert. Und das
und
muss freigeschaltet werden.
Aber was jetzt ein bisschen belustigend klingt, es ist für mich eine existenzielle Krise tatsächlich. Und ich habe das wirklich auch, ich bringe das jedes Mal unter Tränen auch wieder vor Gott, weil ich so verzweifelt bin, ne? Weil ich endlich weiß, was ich tun soll. Und mich das auch ein bisschen wütend macht. Und jetzt pass auf. Dann war es so, dass wie als hätte Gott mir zu mir was gesagt, im Sinne von, da kommt dann immer sowas aus der Tiefe meines Körpers, kommt immer so eine Frage, so als würde ich die nicht selbst stellen, sondern als ploppt die auf. Und diese Frage war, Lukas, angenommen, ich würde dir deine Bühnenangst nicht wegnehmen, aber ich will von dir, dass du trotzdem dann auf die Bühne gehst. Würdest du das tun? Und im Gebet, als diese Frage kam, habe ich sofort gesagt, ja klar, ja natürlich, ja wenn du das sagst, dein Wille geschehe, nicht meiner, ich natürlich, natürlich. So, das war meine erste Reaktion, Samuel. Mhm. Und dann bin ich auch danach schlafen gegangen, da kam nichts mehr. So, dann habe ich die Stillzeit beendet, bin schlafen gegangen. Und dann war es so, Samuel, am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, der allererste Gedanke, den ich hatte, so klar, so präsent, ich habe die Augen aufgemacht, war wach und sofort kam die Antwort auf die Frage, die mir gestellt wurde, und das war ein fettes Nein.
Ja.
Nein. Und dieses Nein war so klar, dass ich wusste, dass die Antwort auf die Frage. Ich habe noch nichts anderes gesagt. Ich bin gerade wach geworden und zwar Nein, würde ich nicht. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, okay, Herr, pass auf, meine Antwort ist, und das ist die ehrliche und die Antwort, die ist die wahrhaftige Antwort in meinem Herzen ist, nein, ich würde es nicht tun. Wenn du von mir willst, dass ich auf die Bühne gehe, aber du nimmst die Bühnenangst nicht weg, meine Antwort ist, nein, ich würde es nicht tun. Mhm. Und warum? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe dann gefragt, wieso, warum, weshalb ist das so? Und hier ist meine Antwort, Samuel. Ich habe erkannt, dass meine Angst größer ist als mein Vertrauen in Gott. Mhm. Das ist die Basis, die Quintessenz von dem, wo ich hingekommen bin. Weil ich glaube, Gott hat mir diese Frage gestellt, damit ich verstehe, ich vertraue Gott gar nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich der Fall, Samuel. Mhm. In Bezug auf Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen, Meine Angst ist größer als mein Gottvertrauen.
Also ich finde, da hast du absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau diese Vertrauensfrage, auch in Beziehungen, auf zwischenmenschlicher Ebene. Ich glaube, das meiste kann wirklich entstehen, wenn du mir, nicht, dass ich das immer gut kann, aber das habe ich auch schon erkannt für mich. Erst dann, wenn ich Menschen wirklich vertraue, in meinem Team, in meiner Ehe, wo auch immer, ne? Erst dann können wirklich krasse Sachen passieren.
Ja.
Ich sag dir, wie ich das gemacht habe bei The Voice. Ich hatte scheiß Angst, ne? So, riesengroße Angst. Und ich bin jedes Mal, stand ich so an dieser Bühne, an dieser Bühnenkante wie so ein kleiner, armseliger, zitternder auf Mensch. Und hab gesagt, Gott, ich kann's nicht. Ich habe bis hierhin, eigentlich kann ich jetzt nicht weiter, aber du hast mich hier hingestellt, deswegen gehe ich da jetzt hin. Also quasi diese Vertrauenszusage, ich kann's nicht, aber du machst es.
Ja.
Und dann ging es halt auf die Bühne. Und das, ich weiß nicht, vielleicht, das ist ja auch sowas Charakterliches. Bist du ein Mensch, der leichter vertrauen kann? Bist du ein naiverer Mensch vielleicht auch in manchen Sachen wie ein anderer? Ne? Und das, ja, ich würde, glaube ich, für mich schon sagen, dass ich nicht nur Gott, sondern auch Menschen vertraue. Und manchmal wird das Vertrauen auch missbraucht bei Menschen. So, bei Gott glaube ich es nicht. Ich glaube, oder davon spricht auch die Bibel, dass es ein treuer Gott ist, der uns nicht hängen lässt. Aber das, ja, den Mut aufzubringen und zu sagen, ich vertraue dir. Das hat auch was mit dem Ego zu tun, was du vorher gesagt hast. Genau. Zu sagen, okay, ich kann es nicht.
Ja.
So auf Deutsch zu sagen, also ich bin eine Pfeife, ich krieg's hier nicht hin.
Ich weiß es nicht besser.
Ich weiß es nicht besser.
Ich lasse mein Ego los und vertraue Gott. Voll. Und also damit sind wir bei der Tiefe unserer Folge angekommen, weil als ich diese Frage für mich plötzlich wie glasklar vor meinen Augen hatte, wusste ich, was mein Problem ist. Und mein Problem ist nicht mangelnde Skills oder es können, sondern mein Problem ist Vertrauen. Und da wurde mir auch klar, dass das Gegenteil von Angst ist nicht Liebe, was oft immer irgendwie gesagt wird. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und da, wo Menschen Angst haben, haben sie ein Vertrauensproblem. Und ich sag mal so, als mir das klar wurde, habe ich jetzt überall mal hingeschaut, wo ich Angst habe im Leben. Und ja, es ist ganz schön viel Vertrauen. Vertrauensprobleme. Auch Selbstvertrauen. Auch Vertrauen in mich selbst. Das gehört auch dazu. Vertrauen in meinen Körper, dass er mich tragen kann, dass er mich halten kann. Vertrauen in meine Psyche, dass sie mich nicht im Stich lässt. Vertrauen auch in meine Family, in meine Frau. Vertrauen auch eben, und das eben auch in Gott, dass er es besser weiß, dass er es gut mit mir meint und dass er die Sachen kommen lässt, wann sie kommen und nicht, wann ich glaube, dass sie zu kommen haben, sondern dass Gott diese Dinge tut.
Und es ist ja was, also zum einen genau, dieses geistliche Thema Vertrauen in Gott, ne, dass er auch leitet und er auch das gut meint und wie auch immer, aber auch Vertrauen in Menschen. Ich finde, du merkst es, wenn jemand, ich mach's nicht immer, aber ich versuche es zumindest, Leuten Vertrauensvorschuss zu geben. Und zu sagen, wenn ich jemand Neues kennenlerne, auch unter Zusammenarbeit oder was auch immer, ich vertraue erstmal, dass der oder diejenige das gut machen wird. Nicht immer klappt es, ne? Ich habe auch schon Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, hättest du da vielleicht das nicht gemacht, dann hättest du dem vielleicht nicht vertraut. Aber wenn ich das gar nicht mehr mache, dann kann auch nichts, dann entsteht nichts.
Ja.
Dann bleibe ich nur bei mir. Dann ist nur meine Angst. Und wenn ich Menschen vertraue, dann kann ich sie erst das machen lassen, was sie wirklich können.
Und genau. Weil Vertrauen ein Akt auch der Liebe ist. Und Liebe ist immer Befreiung und schenkt Freiheit. Ja. Angst kontrolliert. Also wenn du nicht vertraust, dann fängst du an zu kontrollieren, Menschen zu kontrollieren, dich selbst zu kontrollieren. Und das ist immer ein Nährboden von Angst. Und das ist so schön, das zu erkennen. Und Samuel, weißt du, was mir dann auch noch klar wurde? Jetzt sind wir nochmal kurz beim geistlichen Thema. Ich frage mich ja immer so oft, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Wozu bin ich eigentlich hier? Und seitdem denke ich mir so, wo sonst im Universum, gut, ich war jetzt noch nirgendwo außer auf der Erde, aber glaube ich zumindest,
auf
aber
Mond wo vielleicht sonst, ein paar
Jahre. Am Mond, wo sonst könnte man das so gut üben und lernen, was Vertrauen ist, wenn nicht auf dieser Welt, wo es auch den Gegenpart Angst gibt? Also diese Welt lebt ja vom Dualismus. Also warm, kalt, hell, dunkel, Vertrauen, Angst, Liebe, Nähe, Verbundenheit, Trennung, Zerstörung, Zerrüttung. Und hier auf dieser Erde kannst du diese Dinge durchleben und erleben. Und deine Seele lernt das, was am Ende, und das ist, glaube ich, ich bin hier auf dieser Erde, um zu erfahren und zu erleben, was Liebe ist. Und das kann ich nur erleben, weil es hier auf dieser Welt auch möglich ist, Angst zu erleben. Ja, und nur weil es das gibt, kann ich eben auch erfahren und erleben, was das Licht ist und die Liebe und die Freiheit. Und das ist die große Aufgabe des Menschen, ich glaube von jedem von uns, eben nach diesen Dingen zu streben und zu suchen und nicht in der Angst zu bleiben, nicht in der Dunkelheit, nicht in der Finsternis, nicht in der Lüge, sondern zu suchen, wo das Licht ist, die Liebe und die Freiheit und da hineinzuwachsen, weil ich glaube, das ist das, was am Ende nämlich bleibt, wenn wir sterben, dass unsere Seele diese Erfahrung gemacht hat und die trägt uns weiter ins nächste Leben, nämlich genau dort hinein, was wir kennengelernt haben. In diesem Leben.
Ja, quasi als ein Vorgeschmack auf das, was dann in Vollkommenheit, also als Vorgeschmack auf eine Zeitbereich, was auch immer, Himmel,
wo das allgegenwärtig ist.
Genau, ja? Wo es eben das andere
aber schon nicht jetzt mehr gibt. Aber schon jetzt erfahrbar. Das ist so, ja, also Samuel, du siehst, ich bin schon wieder voll, ich bin immer drin in so geistigen Themen, ich komme einfach nicht raus. Ich lieb's aber auch einfach, ne? Ich lieb's.
Ja, das durchtrinkt, das klang fast wie eine Rechtfertigung. Das durchtrinkt ja alles.
Ja, alles.
Ich wehre mich ja immer noch gegen dieses hier, was du vor ein paar Folgen gesagt hast, dass ja nur du für die geistlichen Themen hier zuständig bist.
Ja, okay. Also, das stimmt. Ich nehme es zurück.
Nein, du brauchst nicht zurücknehmen. Ich glaube, du äußerst dir einfach viel direkter
wie ich. Ach so, das kann sein, ja. Das kann sein.
Ja. Ja. Das fand ich richtig schön. Also nochmal, was ich sehr schön fand, dieses, der Gegenspieler der Angst ist Vertrauen.
Ja.
Und dieses Vertrauen. Mhm. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, oder man beobachtet Vertrauen in verschiedenste Bereiche, nimmt ab, in Politik, in ein...
Genau.
Aber wie schön wäre es, wenn jeder bei sich selber anfängt und überlegt, okay, wo gibt's Menschen, wo gibt's Gegenüber, wo man sagt, okay, denen möchte ich vertrauen. Ich möchte denen eine Chance geben. Mhm. Es ist, also was wäre das auch, was ist das auch für eine Hybris oder was für eine Übertreibung quasi selber zu denken, wenn ich brauche niemanden mehr zu vertrauen oder ich kann niemanden mehr vertrauen. Ja, das kann ich nicht so richtig denken. Das ist für mich.
Naja,
für mich
es gibt schwer. Halt, das Ding ist halt, das ist immer der Erfahrungsschatz. Also je mehr Menschen enttäuscht und verletzt worden sind von Menschen, desto ist klarer ist es, woher es kommt, dass Menschen eben misstrauen. Das ist echt schwierig. Die Seele ist echt so ein scheues Reh. So, die ist so. Also das wieder einzufangen, wenn die Seele einmal verletzt wurde, die wieder irgendwie auf eine Spur zu bringen, ist extrem schwierig. Erfordert so viel Arbeit. Da ist der Mensch einfach, die menschliche Seele ist da so sensibel. Ach, das glaubst du gar nicht so. Ja, aber es ist nicht unmöglich. Nee. Ist nicht unmöglich.
Ich könnte eigentlich noch sehr viel länger mit dir reden, aber lass uns hier mal einen Break machen. Thema Angst.
Ja, also um kurz vielleicht abzurunden, ne, was kann man tun für Tipps? Also da haben wir jetzt darüber gesprochen, aber ich würde sagen, einmal ganz viel beobachten, Gedanken beobachten, eigene Muster beobachten und dann vor allen Dingen schauen, wo ist Angst und dann umdrehen, ist da vielleicht ein mangelndes Vertrauen und zu schauen, wie schaffe ich es, Menschen zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen und Gott zu vertrauen.
Und ja, vor allem auch sich selbst zu vertrauen, sich selbst auch zu vertrauen und zu sagen, okay, ich glaube an verschiedene Dinge, die ich mir quasi schon erarbeitet habe. Ich vertraue quasi Vorstellungen meiner Identität, wer ich bin oder so immer.
Genau.
Ich glaube daran. So, was ich schwierig finde, habe ich heute über Ostern gehört, so in erster Linie, wie hieß es? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber so dieses glaube ich nur an mich. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Aussage, weil das führt. Das ist ja genau dieser Vertrauensverlust, wenn man nur an sich selber glaubt und quasi dieses Gegenüber, Gott oder andere Menschen komplett ausschließt.
Genau.
Das finde ich
ja,
schwierig.
Und, oder sein, ne, so, sondern dein Vertrauen nur auf Geld setzt oder so. Und das kann ja alles wegfallen. Aber ich glaube, das wollte ich auch noch sagen, nur zum Schluss. Ich glaube, was auch wichtig ist, eben sich das auch einzugestehen. Wenn, also für mich war es einer der größten Hürden, mir einzugestehen, dass ich kein Gottvertrauen habe. Dass ich Gott nicht vertraue in Bezug auf die Bühne. Und ich hab das vehement verteidigt. Nein, nein, ich doch nicht. Ich habe doch Gott vertraut. Ich vertraue doch Gott. Aber sich klein zu machen und wirklich mal einzugestehen, Lukas, du vertraust Gott nicht. Das war für mich eigentlich das Schwerste, weil mein Herz, aber irgendwann hat mein Herz die Wahrheit gesprochen.
Naja, und wenn du solche Dinge auf den Tisch legst, ins Licht,
genau.
Dann kannst du auch mit denen arbeiten.
Richtig, weil was ans Licht kommt, das kann verwandelt werden. Was in der Dunkelheit bleibt, das bleibt verborgen. Solange es, bis es ans Licht geholt wird.
Ja, da gibt es einen guten Satz von Maria Janne Williamson. Wir haben die meiste Angst vor dem Licht und nicht vor der Dunkelheit.
Ja, das, genau.
Ja.
Aber wenn sie einmal auf den Tisch kommt, ist es so befreiend. Weil ich hatte auch keine Angst, weil da habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, so ist es. Und es war wie, als würde Gott sagen, ja, Lukas, weiß ich doch. Weiß ich doch. Aber ich liebe dich trotzdem, weil meine Liebe ist größer als deine Angst. Und ich freue mich für dich, dass du endlich dein Herz geöffnet hast für die Wahrheit, dass ich sprechen konnte. Und ich kann dir zeigen, du hast tatsächlich nicht so viel Vertrauen in mich. Wollen wir das ändern? Wollen wir das ändern? Und dann sage ich, yo, okay, machen wir. Wir gucken mal, wie wir da jetzt dran arbeiten können.
Das ist schön.
Genau.
Damit, wir sehen uns in 2 Wochen.
Ja, machen wir so.
Und Samuel,
Lukas,
rein, ne? Bis ganz bald. Schön, dass ihr mit am Start wart. Wir hören und sehen uns. Ciao.
Ciao. Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonnier ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.